Ihr Lieben, wir wollen heute den Hebräerbrief aufschlagen im 9. Kapitel und dort die Verse 11 bis 14 miteinander lesen, miteinander betrachten. Diese wenigen Verse, sie sind der Dreh- und Angelpunkt dieses Briefes. In ihnen finden wir das zusammengefasst, was am allerwichtigsten ist, die zentrale Botschaft, die Kernbotschaft dieses Briefes. Es ist wie der Gipfel, wie der Höhepunkt, auf den wir zueilen. Und wir wollen es nicht anders machen, als so Bergsteiger das tun, wenn sie so kurz vorm Gipfel sind. Da wollen wir uns nicht lange aufhalten, sondern uns hineinbegeben in diesen Text und diesen Gipfel stürmen und hören, was Gott uns sagt, hier in seinem Wort, im Hebräerbrief, in Kapitel 9, in den Versen 11 bis 14. Hebräerbrief, Kapitel 9, ab Vers 11 bis Vers 14. Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güte und ist durch das Größere und Vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Mit Christus aber beginnt dieser Abschnitt und markiert damit einen Gegensatz zu dem, was vorher gesagt wurde. Mit Christus beginnt der neue Bund. Er löst den alten Bund ab. Er erlöst und erfüllt ihn. Er löst ihn ab, er erfüllt und er beendet diesen alten Bund. Und Jesus Christus ist die Antwort auf das, was in den ersten 10 Versen dieses Kapitels uns vorgestellt wurde. Und vielleicht erinnert euch noch, was wir dort gelesen haben. Das fängt an mit dem ersten Vers. Es hatte nun zwar auch der erste Bund Satzungen des Dienstes und das irdische Heiligtum. Christus aber. Der erste Bund hatte das zwar, der hatte ein irdisches Heiligtum, der hatte einen Gottesdienst und eine heilige Ordnung von Gott verordnet. Christus aber. Und er steht dem etwas, setzt dem etwas entgegen. Was jetzt kommt, ist unbeschreiblich viel besser, es ist größer, es ist erhabener, es ist mehr als all das, was vorher da gewesen war. Ich will das gerne mal ein bisschen veranschaulichen, wie sehr dieser alte Bund den neuen, wie der neue Bund den alten Bund ablöst. Ja, eines meiner Kinder hat eine ganz große Vorliebe für Spielsachen von, also Spielsachen machen sie alle, aber für Wohnmobile, für kleine Campinganhänger. Und es ist sein größtes Glück, damit zu spielen und da drin aufzuräumen und irgendwo hinzufahren und da zu wohnen und all diese Dinge. Und jetzt stellt euch vor, er wird groß, er wird erwachsen und er kann sich eines Tages tatsächlich seinen wunderschönen zweiachsigen Wohnwagen leisten oder ein Campingauto, wie er sich das immer gewünscht hat. Und dann ist er mit diesem Auto unterwegs und er erkundet tatsächlich die ganze Welt, die sich um ihn auftut. Und er wird diese Spielsachen beiseite legen und wird sagen, ja, das war schön, ich habe eine gute Erinnerung an meine Kindheit. Aber jetzt habe ich ein echtes Wohnmobil. Das ist eine ganz andere Größe, eine ganz andere Nummer. Ja, ein schwaches Bild, ein schwacher Vergleich, aber ähnlich ist es mit dem alten Bund. Ja, wir haben hier diese alten Dinge in dem alten Bund, die so wunderbar geschildert werden in den ersten 10 Versen. Aber jetzt ist der neue Bund da. Und das alte ist vorbei, es war schön. Und wenn wir 2. Mose lesen, ja, mit was für Materialien die Stiftshütte gebaut wurde. Oder wenn wir lesen, wie Salomo, was er verwandt hat, um den Tempel zu bauen. Und dann, wir wissen es auch von Herodes bei dem 2. Tempel. Das war das Kostbarste, das Prächtigste, das Herrlichste, was wir uns vorstellen können in dieser Welt. Gold und Edelsteine und all diese wunderbaren Dinge. Und die besten Baumeister und Kunsthandwerker waren dort zugange. Wir können uns auf Erden nichts Besseres vorstellen. Jesus, Christus, aber. Und das hat Gott so angeordnet. Jesus löst diesen alten Bund, mit all seinen irdischen Satzungen, mit all seinem alten Gottesdienst und dem alten Priestertum ab. Dieser alte Bund, er war letztendlich kraftlos, er war zeitlich, er war vergänglich. Ja, er kam zu einem Ende. Er konnte auch das Gewissen letztendlich nicht nachhaltig reinigen. Auch das haben wir in diesen ersten Versen in diesem Kapitel schon gehört. Es war wenigstens einmal im Jahr notwendig, ein ganz großes Fest zu feiern, einen besonderen Tag, den Versöhnungstag, den Yom Kippur. Das ist so das größte jüdische Fest, einmal im Jahr, wo die Gemeinde zur Stiftshütte kam oder zum Tempel dann und man dort einmal diese Versöhnung mit Gott hergestellt hat, durch besondere Opfer. Und einmal im Jahr durfte dann der hohe Priester auch mit diesem Opferblut in das Allerheiligste eintreten und nur er durfte das. Aber es musste jedes Jahr wiederholt werden. Wie so ein typischer Handy-Akku. Ja, 100% und wie lange hält das? Nach einiger Zeit ist das Ding alle. Und es muss wieder neu geladen werden. Und so ganz ähnlich war auch das im alten Bund. Ja, das war ein wunderbares Fest der Versöhnung und man war mit Gott wieder im Reinen. Aber wie lange hat das gehalten? Das verging. Nach einiger Zeit war es wieder vorbei und nach einem Jahr spätestens musste dieses Fest wiederholt werden. Und selbst das Heiligtum war vergänglich. Als der Hebräerbrief geschrieben wurde, da gab es die Stiftshütte, dieses Zeltheiligtum, das die Israeliten in der Wüste bei sich hatten. Wie es auch in den ersten Versen eigentlich beschrieben wird, hier in dem Kapitel, gab es gar nicht mehr. War fort, war kaputt, war vernichtet, zerstört. Auch der Tempel Salomos war nicht mehr da. Und selbst dieser herodianische Tempel, zu dem die Jünger Jesu noch vom Ölberg aus sagen, hier, guck mal, Jesus, was für ein wunderbarer Prachtbau. Er war eigentlich dem Ende nahe. 70 nach Christus wurde er zerstört. Aber wisst ihr was? Das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Denn Jesus war gekommen. Und mit ihm der neue Bund und etwas viel, 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 viel Größeres, Herrlicheres und Besseres. Er beendet diesen alten, unvollkommenen, alttestamentlichen Gottesdienst. Dieser alte Bund, er war am Ende. Das Haltbarkeitsdatum dieses vergänglichen Bundes war sozusagen abgelaufen, wie es am Ende von Kapitel 8 hier heißt, sodass er dem Verschwinden nahe war. Da gab es schon noch so ein paar Relikte, die auch zur Zeit des Hebräerbriefs noch da waren, aber es war so dem Verschwinden nahe. Ja? Er war vorbei. Und wenn wir heute Jesus Christus haben, dann brauchen wir keine Klagemauer, um den Untergang des irdischen Tempels zu beweinen. Mit Jesus haben wir einen ewigen hohen Priester. Wir haben den perfekten Tempel und den vollkommenen Gottesdienst. Das ist unglaublich viel größer und herrlicher und wunderbarer als all das, was je vorher da gewesen war im alten Bund. Und in drei Schritten entfaltet unser Abschnitt genau dies, wie Jesus Christus diesen alttestamentlichen Gottesdienst durch die neutestamentliche Heilsordnung ersetzt. Und ich habe es überschrieben, Jesus Christus, unser hoher Priester. Jesus Christus, unser hoher Priester. Und dann haben wir drei Schritte. Er begibt sich in das vollkommene Heiligtum. Er bewirkt vollständiges Heil. Und er bringt völlige Heiligung. Lass uns als erstes anschauen. Jesus Christus, unser hoher Priester. Er begibt sich in das vollkommene Heiligtum. Jesus Christus, unser hoher Priester, begibt sich in das vollkommene Heiligtum. Jesus Christus ist Gottes vollkommener und ewiger Hohepriester. Nach der Ordnung Melchisedeks. Das 7. Kapitel war voll davon. Das haben wir uns schon vor einiger Zeit angesehen. Jesus Christus hat eine eigene Ordnung, hoher Priester zu sein. Diese Ordnung Melchisedeks. Und er war dieser Priestertum. Er war dieser Priester. Und sein Priestertum ist nach vorne gewandt, hinein in die Herrlichkeit, in die Ewigkeit. Und mit ihm beginnt dieser neue Bund. Mit ihm erfüllen sich all diese wunderbaren Verheißungen. Der erfüllt sie. Mit ihm bricht diese neue Zeit an, dieses neue Bundes, die hineinreicht in alle Ewigkeit, in die Herrlichkeit. Er ist Gottes letztes Wort. So fängt dieser Brief im ersten Kapitel an, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, im alten Bund, hat am Ende dieser Tage zu uns geredet, dem Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat. Mit Jesus Christus und seinem Dienst als hoher Priester beginnt jetzt diese letzte Zeit, die letzten Tage, die hineinreichen in die ewige Herrlichkeit. Hier bricht gewissermaßen die künftige himmlische Herrlichkeit an und sie bricht herein in diese Zeit. Und mit Jesus beginnt diese wunderbare letzte Zeit, die in alle Ewigkeit hineinreicht. In unserem Abschnitt heißt es hier in Vers 11, dass Jesus hoher Priester der zukünftigen Güter ist. Als dieser hohe Priester, der das irdische und vergängliche ganz hinter sich gelassen hat, tut er jetzt seinen Dienst in dem himmlischen, in dem unvergänglichen, ewigen Heiligtum Gottes. Das alljährliche Versöhnungsfest, das kommt mit ihm zur Vollendung. Wenn wir uns das vorstellen, ist es ein sehr erhabener Gedanke. Für die Juden war dieser Yom Kippur, dieser Versöhnungstag, das große Fest im Jahr. Und es war eine feierliche Zeremonie. Und ein herrliches Fest, an dem der hohe Priester diese Versöhnung für das Volk bringt. Ja, erst auch für sich selbst noch, aber dann eben auch Eintritt in das Allerheiligste. Und Jesus tut das hier. Als der hohe Priester. In der Ordnung Melchisedeks. Und er tut das ein letztes Mal. Er tut das ein einziges Mal. Und er feiert dieses Versöhnungsfest. Nicht als jährliches Versöhnungsfest, sondern als das vollkommene, endgültige, abschließende, große Versöhnungsfest, wo Gott sich mit seinem Volk versöhnt und sein Volk sich mit Gott versöhnt und er durchschreitet als Opfer und hoher Priester zugleich diesen himmlischen Thron, diesen himmlischen Tempel, dieses himmlische Zeltheiligtum. Er geht sozusagen durch das vordere Zelt und geht hinein in das Allerheiligste vor den Gnadenstuhl Gottes und bringt dort das Sühnopfer da und bringt es hinein vor den Gnadenthron Gottes. Das wäre ein erhebender Moment, an dem Christus diese Versöhnung vollendet in der Herrlichkeit von dem himmlischen Thron Gottes. Am Kreuz hat er, das Lamm Gottes, Gottes vollkommenes Sühnopfer, ein für alle Mal sich selbst aufgeopfert. Er ist dort gestorben. Er wurde ins Grab gelegt. Er war 3 Tage lang tot, aber dann ist er auferstanden und aufgefahren in den Himmel. Und er durchschreitet dieses letzte Mal als ewiger hoher Priester dieses unvergängliche, himmlische Heiligtum. Er, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, er bringt sein kostbares Blut, das Blut eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken, vor den himmlischen Gnadenstuhl und dort im himmlischen Heiligtum für immer. Als hoher Priester Gottes in alle Ewigkeit zu dienen. Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güte und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, dann heißt es in Vers 12 am Ende, ein für alle Mal in das himmlische Heiligtum hineingegangen. Das irdische Zeltheiligtum war nur ein von Menschenhänden gemachtes, materielles, schattenhaftes Abbild dieser himmlischen Herrlichkeit und Wirklichkeit. Es bestand aus 2 Teilen, aus dem vorderen Zelt und dem Allerheiligsten. In diesem vorderen Zelt waren tagtäglich die Priester zugange und dem Allerheiligsten durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester und auch nur auf ganz bestimmte Weise, nachdem er für sich selbst und für das Volk die Opfer dargebracht hat, einmal im Jahr hineingehen. An diesem Versöhnungstag. Bei seiner Himmelfahrt durchschreitet nun Jesus Christus als unser vollkommener Hohepriester ein für allemal dieses himmlische Zeltheiligtum und begibt sich ins Allerheiligste, wo Gottes Gnadenstuhl steht. Dort dient er als Hohepriester und er verwendet sich dort heute als Fürsprecher für die Seinen. Und dabei mag es durchaus sein, wenn es hier heißt, dass er mit dem größeren, ein größeres und vollkommeneres Zelt durchschreitet, mag damit durchaus gemeint sein, dass Jesus in seinem Leib gelebt und gedient hat und sich als Opfer dargebracht hat. So verstehen es viele Ausleger, vor allen Dingen ältere Ausleger, wie Johannes Calvin, der schreibt, nur Christus ist in den Himmel eingegangen durch den Tempel seines Leibes. Für mich unterliegt es keinem Zweifel, dass hier vom Leib Christi die Rede ist. Wie nämlich einst der alttestamentliche Hohepriester durchs Heiligtum gehen musste, um ins Allerheiligste zu gelangen, so ist Christus durch seinen Leib zur himmlischen Herrlichkeit eingegangen. Er hat sich in unser Fleisch gekleidet und im Fleisch gelitten und als unser rechtmäßiger Vertreter zu unseren Gunsten vor Gott erscheinen zu können. Aber wie dem auch sei, am Ende ist Jesus Gott und Mensch zugleich, aber Gottes vollkommenes Sühnopfer und Gottes ewiger hohe Priester in dieses himmlische Heiligtum eingetreten, wo der dreieinige Gott auf seinem Gnadenstuhl regiert. Und dort sitzt und regiert Christus nun und wartet, bis ihm alle Feinde als Schemel unter seine Füße gelegt sind. Aber er dient dort auch als hoher Priester für sein Volk. Wir haben das am 8. Kapitel in den ersten beiden Versen gelesen. Wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln, als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat, nicht ein Mensch. Jesus Christus, unser hoher Priester, begibt sich ins Heiligtum und dort auf dem himmlischen Thron neben Gott, dem Vater, Platz zu nehmen und als hoher Priester in alle Ewigkeit zu dienen. Wie sieht dieser Dienst aus? Was tut Jesus Christus, unser hoher Priester, im himmlischen Heiligtum? Wie verrichtet er dort seinen Dienst? In den nächsten Versen werden uns hier zwei Antworten gegeben. Diese Predigt ist der zweite und dritte Punkt. Ich hoffe, es verwirrt euch nicht. Aber das sind die zwei Antworten, wie Jesus seinen Dienst in dem ewigen Heiligtum darbringt. Ein zweites, Jesus Christus, unser hoher Priester, bewirkt vollständiges Heil. Jesus Christus, unser hoher Priester, bewirkt vollständiges Heil. Er versöhnt uns mit Gott, dem Vater. Er tilgt durch sein Sühnopfer die Sündenschuld, die uns von Gott trennt. Lesen wir noch einmal Vers 11. Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter, und dann Vers 12, und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für allemal ist er in das himmlische Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Im alten Bund musste der hohe Priester am Versöhnungstag für sich selbst ein Opfer darbringen. Dazu opferte er einen Kalb. Und für das Volk opferte er einen Bock, und das geschah Jahr für Jahr. Unser Hohepriester, Jesus Christus, er opfert kein willenloses Tier. Er opfert sich selbst. Und durch seinen stellvertretenden Sühnetod bringt er Gott ein vollkommenes Opfer dar, nicht für sich selbst. Er hatte das nicht nötig. Er war sündlos. Aber für sein Volk. Und dieses Opfer ist so vollkommen, weil Jesus war ohne Makel, ohne Fehler, ohne Sünde, rein und heilig, der Sohn Gottes. Und er gibt sich willentlich, freiwillig selbst in den Tod, Sühnopfer. Tiere im alten Bund wurden unfreiwillig geopfert. Die wurden nicht gefragt. Die taten es auch nicht von sich aus. Die haben nicht gesagt, hier bin ich. Aber Jesus opfert sich willentlich, freiwillig an unserer Stelle. Und durch seinen Tod beendet er diese letztendlich wertlose Vielfalt. Und ersetzt sie durch sein einmaliges, vollkommenes Sühnopfer. Und sein Sühnopfer öffnet nicht nur für kurze Zeit, für einen kleinen Moment einem irdischen Hohepriester einmal diesen Eintritt in das Zeltheiligtum. Sondern sein Sühnopfer zerreißt den Vorhang im Tempel. Und eröffnet den Zugang in das himmlische Heiligtum zu Gottes Thron. Und wir haben heute Zugang zu Gottes Thron und dürfen ihn unseren Vater nennen und mit Freimütigkeit zu ihm kommen. Weil Jesus Christus hier durch sein Opfer diesen Weg aufgetan hat und diese Sperre beseitigt hat. Und er versöhnt uns tatsächlich und für immer und ewig mit dem Vater. Dieses Heil hat kein Verfallsdatum. Es muss nicht jährlich oder wie oft auch immer wiederholt werden. Es ist endgültig. Jesus erlöst uns ein für alle Mal, für immer und ewig. Es ist vollbracht. Und dieses einmalige, vollkommene Opfer hat Christus am Kreuz dargebracht. Aber so wie der alttestamentliche Hohepriester dieses Opfer geschlachtet hat und dargebracht hat und dann mit dem Blut in das Allerheiligste hineinging, so hat Christus sich selbst am Kreuz geopfert. Und er geht nun ein in das himmlische Heiligtum, um Gott dieses Opfer zu bringen. Um uns als sein Volk, als seine Kinder mit dem Vater zu versöhnen. So heißt es schon ganz am Beginn des Briefes, im 1. Kapitel, im 3. Vers, er, Jesus, der die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und nun, die Erlösung endgültig vollbracht und vollendet. Das vollkommene Sühnopfer ist dargebracht. Und der Vater mit diesem Opfer versöhnt. Es ist vollendet. Das war der letzte Versöhnungstag. Dieses vollkommene Opfer, es ist da vor Gottes Thron. Das geschlachtete Lamm Gottes. Der Zugang hinter ihm bleibt offen. Er wird nicht wieder zugemacht. Er kommt nicht wieder zurück. Und es muss keiner noch einmal nach ihm ein Opfer bringen, um zu versöhnen. Es ist vollendet. Es ist bezahlt. Die Versöhnung ist geschehen. Und Gott, der Vater, hat dieses Opfer angenommen. Ich habe einmal von einem Evangelisten gelesen. Ein Zeltevangelisten, der gerade so dabei war, seine Sachen zusammenzupacken, das Zelt wieder einzupacken. Und dann kommt ein junger Mann zu ihm und sagt, ja, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Der Evangelist sagt, es ist zu spät. Der junge Mann ist enttäuscht und denkt sich, ja, ich weiß, ich bin zu spät. Ich konnte leider nicht bei der Veranstaltung dabei sein, aber dann erklärt ihm der Mann, es ist zu spät. Es ist vollbracht. Gott hat sich durch Christus mit uns versöhnt. Und er erklärt ihm das Evangelium. Du kannst dich heute nicht mehr mit Gott versöhnen, denn dieses Versöhnungsopfer ist dargebracht, ein für alle Mal, für immer und ewig. Und hat diesen jungen Mann so zum Glauben geführt. Aber das ist der eine Teil, den Christus tut. Als er eintritt in dieses himmlische Heiligtum. Er versöhnt uns einmalig, aber für immer und ewig mit Gott. Und es ist zu Ende. Es gibt kein neues Opfer mehr. Es gibt kein weiteres Opfer mehr. Wenn wir auf einen Anker suchen für unsere Seele, an der wir uns festmachen können, dann dort. Das ist Christus, das mit dem Vater versöhnt hat. ein für alle Mal. Gibt es da noch eine andere Möglichkeit, irgendwie mit Gott ins Reine zu kommen? Würde es Gott versöhnen, wenn du ihm Opfer darbringst, wie im Alten Testament? Ich meine, wir denken da vielleicht gar nicht drüber nach, aber manche Leute tun das ja vielleicht auf irgendeine andere Weise, die sie denken, jetzt müssen wir uns selbst kasteien oder bestimmte Dinge tun oder Wallfahrten oder was auch immer machen, um irgendwie Gott zu versöhnen. Aber wisst ihr was? Wenn es dunkel ist und du zündest deine Kerze an, dann mag das ein schönes, helles Licht geben und du siehst etwas. Aber wenn die Sonne hell strahlt, dann ist so eine Kerze lächerlich. Du siehst dieses Licht noch nicht mal mehr. Und so schwach der Schein eines Lämpchens sein mag, der die Finsternis erhält, so unbedeutend ist es im herrlichen Glanz der Sonne. Und all diese Opfer, all diese Dinge, die auch Gott verordnet hatte für den alten Bund, sie sind unbedeutend im Vergleich zu diesem herrlichen, einmaligen, ewigen Opfer, das Christus dargebracht hat. Sie sind nichts in seinem Glanz und in der Herrlichkeit. Aber wie viele Leute denken, du kannst durch ein anständiges Leben, durch ein rechtschaffenes Leben Gott so gefallen, dass er am Ende dich schon einlassen wird in die Herrlichkeit und dir die Sünden vergibt. Aber das ist Unfug. Dass Gott tatsächlich jeden nach seiner Fasson selig werden, wie es heute so viele Menschen gerne glauben wollen? Wieso hätte er dann seinen einzigen und seinen geliebten Sohn in diese Welt gesandt, um ihn am Kreuz, diesen furchtbaren, grausamen Tod zu sterben und dort all seinen Zorn über ihn auszugießen? Wenn auch ein Buddha oder ein Mohammed den Weg zum Himmel bereiten können, wieso hätte dann Gottes Sohn sterben müssen? Das macht keinen Sinn. Und es ist auch nicht so. Es gibt nur diesen einen Weg. Es gibt nur diesen einen, der uns mit dem Vater versöhnt. Jesus Christus, wie es in der Apostelgeschichte heißt, im 4. Kapitel. Es ist in keinem anderen das Heil. Und auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Nur Jesus Christus hat uns mit dem Vater versöhnt, hat uns mit Gott versöhnt. Nur Jesus Christus und niemand sonst. Jesus Christus ist unser Hohepriester. Und er bewirkt das vollständige Heil. Er allein, niemand sonst. Nur er ist der Weg zum Vater, wie er selbst sagt zu seinen Jüngern. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott. Es gibt keine andere Möglichkeit, mit Gott ins Reine zu kommen, als allein durch Christus. Jesus allein. Nur er kann uns mit dem Vater versöhnen und nur er versöhnt uns mit dem Vater. Und das ist so herrlich. Er tut das. Es ist nicht nur eine Möglichkeit. Jesus versöhnt uns mit Gott. Als unser hoher Priester bewirkt er vollständiges Heil. Er tut nicht nur die Möglichkeit auf, sondern er geht in den Himmel. Er zerreißt den Vorhang, der uns von Gott trennt. Und er macht den Weg frei, indem er sein Opfer vor den Altar legt, vor dem Gnadenstuhl Gottes und uns mit Gott, dem Vater, versöhnt. Er tut das. Und es ist geschehen. Er hat uns mit Gott versöhnt. Das ist der erste Teil von Christi hohepriesterlichen Dienst im Heiligtum. Er versöhnt uns mit dem Vater. Ein für alle Mal. Es ist geschehen. Im zweiten Teil seines hohepriesterlichen Dienstes bringt er etwas vom Vater zu uns. Und dieser Dienst hält an. Diesen Dienst übt Jesus heute noch aus. Er heiligt uns. ist mein dritter und letzter Punkt. Jesus Christus, unser hoher Priester, bringt völlige Heiligung. Jesus Christus, unser hoher Priester, bringt völlige Heiligung. Auch wenn wir durch Jesu Selbstopfer, durch sein Sühnopfer das ewige Heil erlangt haben, ein für alle Mal, es ist geschehen, dann brauchen wir doch, so wie in dieser Welt noch leben, immer noch Reinigung, die uns befähigt, Gott zu dienen. Und das Reinigungsmittel, durch das wir geheiligt werden, ist dabei genau dasselbe, durch das wir errettet werden. Jesu einmaliges Sühnopfer. Wir lesen das hier in Vers 13 und 14. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt, alter Bund, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Neuer Bund. Im Alten Testament gibt es sehr viele Reinheitsvorschriften. Und da gab es wirklich auch sehr, sehr viele Dinge, an denen du unrein werden konntest. Wenn du zum Beispiel einen Toten angefasst hast. Oder auch ein totes Tier, das irgendwo so am Straßenrand lag, warst du unrein. Bestimmte Krankheiten, besonders bekannt der Aussatz, führte zu Unreinheit. Bestimmte Körperausscheidungen, die auch ganz natürlich einfach da sind, führten zu Unreinheit. Wer unrein war, konnte und durfte sich Gott nicht nahen. Er durfte nicht am Gottesdienst teilhaben. Und oft durfte man noch nicht einmal seinen Mitmenschen nahe kommen. Gerade das kennen wir auch von den Aussätzigen, die schon von Ferne gerufen haben, hier, wir sind aussätzig, bitte schön viel Abstand halten, damit ihr nicht krank werdet von der Krankheit, mit der wir geschlagen sind. Die waren praktisch aus der menschlichen Gemeinschaft völlig ausgestoßen. Die konnten keinen Beruf mehr ausüben, die konnten nicht in ihren Familien leben, die durften nicht im Dorf leben. Ich dachte lange, wir können uns das kaum vorstellen, aber gerade in unseren Tagen können wir uns das wieder vorstellen. Nicht wenige Menschen in unserer Zeit werden gerade in Quarantäne gesteckt, weil man Angst hat, sie könnten einen gefährlichen Virus weitergeben. Sie können das bis dahin gewohnte übliche Leben nicht einfach weiterführen, sie werden wie Unreine behandelt. Nicht anfassen, schön Abstand halten, ausgeschlossen von der menschlichen Gemeinschaft. Und so ähnlich war das auch im Alten Bund. Vielleicht konnte man damals unrein werden. Und dann gab es Möglichkeiten, dann eben von diesen Unreinheiten auch wieder gereinigt zu werden. Es gab bestimmte rituelle Vorschriften, bestimmte Waschungen, aber eben auch das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh, von der hier die Rede ist. Wir finden das in 4. Mose 19, wer das mal lesen mag. Und das sollte dann auf die Unreinen gesprengt werden, um sie wieder reinzumachen, zu heiligen. Und es diente, wie es hier heißt in Vers 13, zur Reinheit des Fleisches, also für den Körper, für das Äußerliche. Man konnte so nach einer Zeit der Unreinheit vom Priester wieder für rein erklärt werden und musste dann bestimmte eben Waschungen oder eben diese Besprengungen hinter sich bringen und dann war man wieder rein. Man durfte wieder am Gottesdienst teilnehmen und am normalen Leben. Wer aber das noch nicht hinter sich hatte, wer unrein war, durfte eben nicht zum Gottesdienst und er musste erst all diese Reinigung hinter sich bringen, um dann wieder am Gottesdienst teilzunehmen. Und wenn wir so durch all diese alttestamentlichen Vorschriften, diese Reinheitsvorschriften lesen, dann fällt uns auch auf, dass es da sehr, sehr, sehr konkret zugeht. Da wird wirklich bis ins Detail genau beschrieben, was da ist, wenn jemand unrein ist, wie man das erkennt und so weiter. Und was man befolgen muss, um dann wieder rein zu werden. Aber wir merken, es wirkt auch doch schon sehr äußerlich. Oder wie es hier heißt, es geht um die Reinheit des Fleisches, des Körpers, des Äußerlichen. Wir können uns das auch heute wieder super gut vorstellen, glaube ich. Ja, gerade jetzt, wo Menschen Angst vor Ansteckung haben, heißt es hier, haltet euch äußerlich rein. Ja, gut die Hände waschen, ja, in Ellbogen niesen, Abstand halten. Und wenn wir das nicht tun, dann laufen wir eben in die Gefahr, dass wir uns an irgendjemand anderen verunreinigen oder infizieren. Und ganz ähnlich ging es dann eben auch im alten Bund zu. Man musste sich äußerlich reinhalten, musste gut aufpassen, dass man sich nicht irgendwo verunreinigt. Ja, wenn ich einen Toten anfasse oder ein totes Tier, schon war ich verunreinigt und musste erst wieder diese Reinigungsriten durchlaufen. Aber es ist eben eine äußerliche Reinigung. Eine des Körpers, des Fleisches. Das Sichtbare, Spürbare, Fassbare. Aber das ist ja irgendwie nicht alles. Was ist, wenn ich mich bereits infiziert habe, wenn ich innerlich unrein bin? Wie kann überhaupt dieser inwendige Mensch, dieser nicht sichtbare Teil von uns Menschen gereinigt werden? Die Seele, das Herz. Und da hat Jesus oft so ein bisschen Stress auch mit den Menschen seiner Zeit. Die Pharisäer vor allen Dingen, die waren super drauf bedacht, all diese Vorschriften gut einzuhalten, all diese Äußerlichkeiten. Und Jesus sagt, hier pass mal auf, hier verpasst das Wichtigste. Lese euch mal einen Abschnitt vor aus Markus 7. Da sagt er, da ist nichts, was von außerhalb des Menschen in ihn hineingeht, das ihn verunreinigen kann, sondern was aus dem Menschen herausgeht, das ist es, was ihn verunreinigt. Und als er von der Volksmenge in ein Haus eintrat, befragten ihn seine Jünger über das Gleichnis und er spricht zu ihnen, seid ihr so unverständlich, begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht verunreinigen kann, denn es geht nicht in sein Herz hinein, sondern in den Bauch. Und es geht auch wieder in den Abort. Damit erklärt er alle Speisen für rein. Aber er sagt, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen heraus, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ganz ähnlich, wie wir es heute gelesen haben in 1. Korinther 6. Ja, und dann gibt er hier eine ganze Reihe. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. All diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Wie können wir jetzt davon rein werden? Wenn jemand so aussätzig ist, das kann man ja sehen. Und wenn es wieder weg ist, kann man es auch sehen und man kann sich reinwaschen, vielleicht irgendwie. Ja? Aber wer sieht meine bösen Gedanken? Wie kann ich davon rein werden? Von dieser inneren Unreinheit, die unser Herz befleckt. Wir lesen es hier in Vers 14. Vielmehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von den toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Dieses Opfer hat eine völlig andere Qualität als all diese alttestamentlichen Tieropfer und auch als diese Opfer, die irgendwo so zur Reinigung dienten. Durch diese Opfer konnte nur der äußerliche, fleischliche Mensch von seiner Unreinheit befreit werden. Aber Jesus bringt ein ganz anderes Opfer. Es hat eine völlig andere Qualität. Er bringt sich willentlich selbst Gott als Opfer dar. Das heißt hier durch den ewigen Geist. Sein Opfer ist nicht nur ein leibliches Opfer, dass sein Körper geopfert wird, sondern auch ein geistliches Opfer. Sein Opfer war nicht erzwungen, sondern freiwillig, willentlich, ein Selbstopfer. Er opfert sich aus freien Stücken, aus Liebe zu uns Sündern. Sünder, die er erlösen wollte. Es war vollkommen und rein. Und sein Opfer, es gilt Gott. Er bringt ihm ein Opfer dar. Ein stellvertretendes Sühnopfer. Und er tut das für uns, damit wir am inwendigen Menschen gereinigt werden. Und hier steht etwas von dem Gewissen. Das Gewissen steht hier eigentlich so stellvertretend für all das, was wir bei uns Menschen nicht sehen können. Der Geist, die Seele, auch im Übertragenen, man spricht dann oft vom Herzen, aber jetzt nicht von dem Organ, sondern von dem Inneren des Menschen. Das ist hier gemeint. Und das kann Christus, oder das macht Christus rein, das reinigt er. Und wenn wir sündigen, dann beflecken wir damit unsere Seele oder unser Herz. Wir haben da als erstes so eine innere Instanz, die das merkt, wenn es noch nicht abgestumpft ist. Das nennen wir Gewissen. Ja, wenn wir was Böses tun, etwas Sündiges, dann regt sich bei uns normalerweise, wenn es noch funktioniert, das Gewissen. Und das ist hier angesprochen. Deshalb wird es hier genannt. Der Indikator für Sünde. Du hast gesündigt, du merkst es. Oh, ich habe ein schlechtes Gewissen. Und Jesus kann das reinigen. Nicht nur dieses schlechte Gewissen, sondern überhaupt den inwendigen Menschen, wo wir gerade gelesen haben, diese Sünde, die uns innen, von innen verunreinigt. Das heißt hier, Jesus reinigt unser Gewissen von toten Werken. Was ist das? Was ist damit gemeint? Diese Werke, also Dinge, die wir tun, die heißen Tod, weil sie aus dem Prinzip des Todes hervorkommen. Sie heißen Tod, weil wir darüber Buße tun müssen, weil sie sündige Taten sind. Sie heißen Tod, weil wir tot waren in unseren Vergehungen und Sünden, wie es an einer anderen Stelle heißt. Und ein Toter kann eigentlich auch kein Leben hervorbringen, sondern eigentlich immer nur tote Sachen tun. Und sie heißen tot und sind tot, weil sie sinnlos sind, fruchtlos, leblos, wie eben alle toten Dinge. Sie heißen tot, weil sie nichts anderes verdienen als den Tod. Und solche toten Werke, von denen hier die Rede ist, die beinhalten alle sündigen Taten, aber eigentlich nicht nur das, sondern es geht sogar noch weiter, sondern viele Dinge, die vielleicht an sich noch nicht mal sündlos sind, sie können auch zu toten Werken verkommen, denn wir können das hier sehen, wie Christus uns zu einem Ziel reinigt. Lesen wir noch einmal diesen 14. Vers. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist das Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Das ist das Ziel. Und diese toten Werke, das sind die Sachen in meinem Leben, die mich daran hindern, dass ich dem lebendigen Gott diene, die dem irgendwie im Weg stehen. Und da gibt es Dinge, die sind in sich nicht sündig, aber die können auf einmal so in den Weg treten. Das kann dir passieren, wenn du einen hervorragenden, anständigen Beruf hast. Und vielleicht merkst du es erst gar nicht, aber dieser Beruf fängt an, dass er dich so sehr erfüllt und dein Leben so sehr bestimmt und du so sehr vereinnahmt wirst von deinem Beruf, dass du praktisch kaum noch zur Ruhe kommst und du anfängst, deinen Beruf viel wichtiger zu nehmen als Gott und der dich viel mehr bestimmt als deine Beziehung zu Gott und dass du irgendwann aufhörst, Gott in deinem Beruf zu verherrlichen, sondern deinen Beruf lebst, der sich zwischen dich und Gott stellt. Wie viele sind schon durch den Sport vom lebendigen Glauben fortgerissen worden, weil es so ihr Leben dominiert hat. Statt dass der Sport ja vielleicht dazu dient, dass wir unseren Körper sinnvoll zur Ehre Gottes ertüchtigen, was ja okay ist, wird der Sport zum toten Werk. Und ganz ehrlich, ich glaube, es gibt nichts, was in unserem Leben nicht irgendwie zu einem solch toten Werk verkommen kann, wenn es an die Stelle Gottes tritt und den Gottesdienst, zu dem Gott uns, Christus uns befreien möchte. Und das ist, was Christus uns vor Augen stellen möchte. Davon möchte er uns freimachen. Von all den Sachen, die uns irgendwie so davon abhalten, mit unserem Leben Gott zu verherrlichen. Die uns in diese Welt gefangen nehmen und uns fesseln. Davon will er uns freimachen, damit wir Gott dienen. Hört das noch einmal. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der selbst durch den ewigen Geist das Opfer ohne Fehler Gott sich dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Damit ihr dem lebendigen Gott dient. Dazu will uns Christus befähigen. Das ist das Ziel. Und so bewirkt er durch seinen hohepriesterlichen Dienst unsere völlige Heiligung. Und er lässt uns nicht so sein, wie wir sind, sondern er reinigt uns und er heiligt uns. Und Jesus tut das nicht wie so ein Restaurator, der so ein bisschen von außen anfängt, den Dreck abzukratzen, die Patina wegzumachen, neue Farbe drauf zu schmieren, sondern er will uns von innen heraus erneuern und verändern. Er reinigt uns von toten Werken, manchmal sieht man das gar nicht so gut. Hier so in Oberhessen kann man ja sehr schön sehen, bei diesen Streuobstwiesen, da wird das Totholz rausgeschnitten, weil das gefährlich ist für den Baum. Oder vielleicht in anderen Regionen wird der Wein beschnitten. Also die alten Äste vom letzten Jahr, die dürren, trockenen oder überflüssigen Äste abgeschnitten, weil sonst der Wein keine guten Früchte mehr trägt und nicht mehr den Ertrag bringt, den er bringen kann. Und so heißt es an anderer Stelle, reinigt uns Christus als seine Braut durch das Wasserbad im Wort. In Epheser 5. Und er gestaltet uns von innen heraus um. Er schenkt uns ein neues Herz und einen neuen Geist. Wir haben das im 8. Kapitel schon gesehen. Mit diesem neuen Herzen, das uns Christus gibt, wenn wir seine Kinder sind, wenn wir diese Wiedergeburt erfahren haben, da fangen wir an, dass wir Gottes Gebot lieben. Und dass wir gerne tun, was Gott gefällt. Und dass unser Leben zunehmend zum Gottesdienst befähigt ist. Und er gestaltet uns um. Und er tut diesen Dienst an uns, fortlaufend, unser Leben hindurch. Und er dient am himmlischen Heiligtum als unser hoher Priester, um uns ständig zu reinigen von unseren inwendigen Nöten, damit wir ihm immer ähnlicher werden. Bis zu dem Tag, an dem wir ihn sehen werden, wie er ist. So möchte Christus uns neu gestalten, von innen heraus. Nicht nur von außen uns irgendwie ein bisschen sauber machen, sondern uns einen völlig neuen Charakter schenken oder ihn so verändern, dass er ihm entspricht und uns ein neues Herz geben und eine Liebe zu seinem Wort und zu seinem Volk und zum Dienst in seinem Heiligtum. Und er möchte uns befreien, damit wir Gottesdienst feiern. Und so erlöst uns unser hoher Priester Jesus Christus von unserer Sünde und Unreinheit mit diesem einen Ziel. Damit ihr dem lebendigen Gott dient. Vers 14. Und so setzt Jesus heute in seinem Dienst als himmlischer hoher Priester alles daran, dass wir unsere höchste Bestimmung erfüllen. Gott zu verherrlichen und uns seiner zu erfreuen. Genau daraufhin zieht sein Dienst als himmlischer Hohepriester ab. Er versöhnt uns mit dem Vater und er befähigt uns zum Gottesdienst, indem er unsere Schuld sühnt und uns fortwährend von unserer Sünde reinigt. Jesus, unser Hohepriester, er begibt sich ins vollkommene Heiligtum, er bewirkt vollständiges Heil und er bringt völlige Heiligung. Ist das nicht die schönste, auch die befreiendste, die herrlichste Botschaft, die es geben kann? Für Menschen, wie wir es sind? Ja, es ist die gute Nachricht, eigentlich die beste Nachricht, die großartigste Nachricht, die herrlichste Nachricht, das Evangelium, das wir hier finden, was Christus tut. Und ich finde es beeindruckend. Welch eine Angst unser Land im Augenblick durchzieht, da hält uns ein unsichtbarer Virus in Atem. Vielerorts hören wir von Hamsterkäufen, andernorts oder auch allenorts im Grunde achten die Menschen zunehmend auf noch mehr Hygiene und Reinheit und man versucht sich irgendwie sauber zu halten und möglichst nicht anzustecken. Und die Menschen sind von Angst getrieben, Angst vor diesem unsichtbaren Virus, der durchaus tödlich sein kann. Ich will das nicht gering schätzen. Das ist nicht ungefährlich. Aber wie tragisch ist es, dass diese Menschen längst mit einem tödlichen Virus infiziert sind. Aber der scheint sie überhaupt nicht zu stören. Oder vielleicht merken sie das gar nicht. Sünde, die von innen wie Pech an ihnen klebt. Da kannst du noch so viel Desinfektionsspray benutzen und noch so oft die Hände waschen, das geht nicht ab. Sünde, die am Ende zum Tod führt und zum sicheren Tod und zum ewigen Verderben. Das merken sie nicht. Oder wollen sie nicht merken? Vielleicht mag der Herr gerade diese Zeit nutzen. Wir wissen es nicht. Aber lasst uns dafür beten, dass gerade in dieser Zeit, in der heute so viele Menschen auf diese, merken, wie ihnen diese vermeintliche Sicherheit des Lebens entzogen wird, dass dass diese Menschen auch eine geistliche Erweckung erfahren dürfen. Gott hat solche katastrophalen Ereignisse in der Vergangenheit immer wieder auch gebraucht, um Menschen zur Buße zu rufen. Ich denke hier an ein Beispiel, an die Flut in Hamburg 1962. Da sind 347 Menschen ertrunken. Es war eine schlimme Katastrophe und erschütternd. Und im Anschluss daran haben sich tatsächlich viele Sinti unter dem Dienst von Gertrud Wehl bekehrt, haben zum Glauben an Christus gefunden. Und es wurden Gemeinden gegründet. Und Gott kann das auch heute wieder wirken. Vielleicht rüttelt eine Epidemie die Menschen wach und bringt sie dazu, über den Sinn ihres Lebens nachdenken und bringt sie dazu, dass sie schließlich merken, ja doch, da gibt es noch etwas viel Schlimmeres in meinem Leben als ein Virus. Ich bin ein Sünder und ich bin verloren, wenn ich keine Versöhnung mit Gott finde. Und das auf ewig. Unser Land plagt eine geistliche Dürre. Die Menschen um uns haben aber auch wirklich nichts, was ihnen in dieser Phase auch irgendwie Halt geben könnte oder Trost oder Zuversicht. Und das erinnert mich stark an die Menschen zur Zeit Jesu. Das lesen wir einmal in Matthäus 9. Als Jesus die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie. Das ließ ihn nicht gleich und das soll uns auch nicht gleich lassen, dass die Menschen so haltlos und so sinnlos durchs Leben gehen. Er war innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Die waren am Ende, die wussten nicht ein noch aus. Die hatten keinen Halt, die hatten niemanden, der ihnen den Weg weist. Und dann spricht Jesus zu seinen Jüngern. Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass der Arbeiter aussendet in seine Ernte. Und das brauchen wir heute. Genauso wie damals. Männer, die hinausgehen, um diesen erschöpften und verschmachteten Menschen, die so mit Angst geplagt sind und so gepeinigt sind und so viel Sorge haben, was der morgige Tag vielleicht bringen mag oder ob sie vielleicht tatsächlich sterben müssen an dieser schlimmen Krankheit. Dass sie das wahre Leben finden in Christus. Lasst uns den Herrn darum bitten, dass er solche Arbeiter zurüstet und aussendet und sein Volk zum Glauben weckt. Aber für uns, die wir dankbar Christus kennen dürfen als unseren Herrn und Erlöser. Für uns sind diese Verse doch eine enorme Ermutigung. Ich finde, sie sind einfach nur herrlich, ermutigend und machen froh. Ja? Wenn wir sehen, was Christus für uns getan hat und tut, da heißt nicht, du musst, sondern Christus hat dich erlöst. Er ist unser hoher Priester. Er ist für uns mit uns auf dem Herzen eingraviert, in seine Hand eingetreten, in dieses himmlische Heiligtum und bringt Gott sein vollkommenes Sühnopfer dar und bringt uns vollständiges Heil und völlige Heiligung auch in diesem Leben. Macht er uns frei, immer mehr von dieser inwendigen Sünde, die uns so viel Not bereitet. Es ist einfach nur herrlich. Und ich glaube, das ist, was Gott auch mit diesem Text bei uns als seinen Kindern auslösen möchte. Dass wir einstimmen in die Anbetung Christi als des Lammes Gottes. Wie wir es in der Offenbarung im 5. Kapitel auch einmal so schön lesen, was da heißt, ich sah und ich hörte die Stimme vieler Engel rings um den Thron her, um den lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende. Und mit lauter Stimme sprachen sie, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu nehmen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Die Ältesten fielen nieder und beteten an. Lasst uns so vor Christus, unserem Lamm und unserem Hohepriester niederfallen und ihn anbeten, denn er ist würdig, angebetet, verherrlicht zu werden. Er hat uns das Heil erworben und er heiligt uns. Und er macht uns bereit, die Herrlichkeit mit ihm zu verbringen, als seine von ihm gereinigte Braut. Was für eine herrliche Wahrheit. Lasst uns so den Herrn loben und ihn preisen. Amen.